Heute die Bibelstelle, Lukas 17, Lukas 17, Lukas 17, Verse 11 bis 19, Lukas 17, Verse 11 bis 19, Lukas 17, Verse 11 bis 19 in deiner Bibel. Kennst du Menschen, die nicht hasten, aber immer aktiv sind? Nicht gestresst, sondern ausgeglichen leben? So einer war Jesus Christus. Wir lesen in Lukas Kapitel 17 und Vers 11, und es geschah, als er nach Jerusalem reiste. Was man immer wieder von Jesus Christus findet, dass er reiste, dass er unterwegs war. Israel ist eigentlich ein kleines Land. Du kannst vom Norden bis nach Süden innerhalb eines Tages fahren, ohne auf einer Autobahn fahren zu müssen. Wirklich ein kleines Land, aber damals gab es kein Auto, sondern als Leute eine Reise gemacht haben, war es meistens zu Fuß. Und das war Berg hinauf, Berg runter, immer wieder auf den Weg. Und öfters war der Weg ein steiniger Weg, denn das ist auch etwas, das du in Israel findest. So viele Steine bis zum geht nicht mehr. Jesus reiste viel, er lehrte viel, er heilte sehr viel und war immer ausgeglichen. Wenn du mit Aufmerksamkeit deine Bibel liest, dann lernst du sehr viel über Jesus Christus. Und wenn du Jesus kennst, das hilft dir umso besser, dein Heilen zu verstehen. Gottes Wort mit Aufmerksamkeit lesen. In den letzten Wochen seines Lebens war Jesus unterwegs nach Jerusalem. Das ist diese Szene in Vers 11 von Lukas 17. Interessanterweise, er hat bereits auch Lazarus in Bethanien aus dem Toten auferweckt. Und das hat den Hohen Rat so geärgert. Die wussten nicht, was sie tun sollen. Sie sind entschieden, der Jesus, der muss sterben, weil es geht zu weit, dass er Menschen aus den Toten auferweckt. Er wird eine ganze Menge um ihn herum haben. Das war die Zeit und Jesus wusste das alles und war unterwegs dann mit einer Gruppe von Menschen nach Jerusalem. Denn so war es auch in der damaligen Zeit, wenn es eine Wallfahrt gegeben hat, eine Wallfahrtszeit in Israel. Das war dreimal im Jahr. Dann gab es Gruppen, die die Reise gemacht haben. Und diesmal sagt er, lesen wir, es geschah, als er nach Jerusalem reiste, dass er mitten durch Samaria und Galiläa ging. Also die Idee ist, was hier gemeint ist, ist, dass er zwischen diesen beiden Provinzen gelaufen ist mit den anderen, also an der Grenze zwischen Galiläa und Samaria. Und das ist wichtig für diese Geschichte, damit wir sie umso besser verstehen. Ein Prediger des Evangeliums. Das ist schön, oder? Man studiert die Bibel, verbringt viel Zeit darin. Man predigt oder lehrt. Man antwortet viele Fragen. Es ist schön. Aber immer wieder alles anderes als schön und einfach. Prediger des Evangeliums werden immer wieder von Menschen begegnet, die gewaltige, öfters unlösbare Probleme haben. Und Prediger staunen und stöhnen und denken und beten, und die Probleme von diesen Menschen bleiben immer noch vorhanden. So eine Begegnung gab es in dieser Stelle. Jesus, ein Prediger des Evangeliums. Ich lese Vers 12 und 13 vor. Und als er in ein Dorf einzog, begegnete ihm 10 aussätzige Männer, die von fern standen. Und sie hoben ihre Stimme. 10 aussätzige Männer. Nur Lukas schreibt von diesem Ereignis im Leben von Jesus, und Lukas war ein Arzt. Also es ist schwierig genug, oder war damals schwierig genug, wenn man mit so einem Menschen konfrontiert wäre, ein Aussätziger, unheilbar. Aber diesmal Jesus von 10 Aussätzigen begegnet. Ich denke, das hätte allen unbequem gemacht. Aussatz war eine sehr gefürchtete Krankheit damals und es war unheilbar. Damals benutzten die Griechen das Wort Lepra. Das Wort schloss verschiedene Krankheiten ein. Die meisten hatten mit der Haut zu tun, inklusive was wir heute nennen Leprakrank. Ein Aussätziger nach dem Gesetz Mose musste außerhalb der Stadt oder des Dorfs leben, damit seine Krankheit an den anderen nicht übertragen wurde. So war die Lage für diese 10 Menschen. Außerhalb der Gesellschaft. Nicht nur, dass sie eine unheilbare Krankheit hatten, lebenlang eine unheilbare Krankheit, sondern sie waren außerhalb der Gesellschaft. Gesellschaft fanden sie untereinander. Interesse von anderen Menschen an sich selbst oder Menschen kennenlernen zu können, das war innerhalb den anderen, die krank waren, hauptsächlich. Diese Woche habe ich ein Bild gesehen von einem Hochzeitspaar, und die Geschichte dahinter war, dass die Braut geboren wurde mit einem Gesicht so verstellt, dass du kaum merken könntest, dass es ihr Gesicht. Also so ein Bild war dann nebenan in dem Bericht. Die Ärzte haben so viel für das Kind, und das Kind ist dann Frau geworden, so viel für die Frau gemacht, dass sie schließlich ein normales Gesicht gekriegt hat. Zum Staunen, was die Medizin für Menschen tun kann heute. Aber Ärzte können nicht alle Krankheiten heilen. Und manchmal heißt es auch, dass ein Mensch nicht nur krank ist, sondern einsam in seiner Krankheit lebt. Vielleicht gibt es jemanden hier heute, der oder die so eine Krankheit hat. Vielleicht hast du alles versucht, deine Ehe zu retten oder dein Kind auf den richtigen Weg zu bringen, alles vergeblich. Vielleicht hast du seelische Probleme, die für dich anscheinend keine Lösung gibt, auch wenn du das versucht hast. 10 Menschen mit unheilbaren Krankheiten, die nur einander zur Gesellschaft gehabt haben, sie sind zusammen an der Grenze zwischen Galiläa und Samaria. Plötzlich merken sie, eine Wallfahrtsgruppe kommt in unsere Nähe. Und da sie immer näher rankommen, da können sie sie besser erkennen und sie merken auf einmal, einer merkt, ich denke, Jesus ist da. Und er sagt zu den Nächsten und sie flüstern zueinander, Jesus, 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 ja Jesus, ja Jesus, Jesus. Jesus hat Aussätzigen geheilt. Und er kommt in unsere Nähe. Und sie stehen höchstwahrscheinlich außerhalb des Dorfs. Und von Ferne erheben sie ihre Stimmen, sie schreien. Jesu epistate Eliezer und Hemas. Jesus, Meister, erbarme dich unser. Wir finden das Gleiche in Gesangsbüchern oder in einer Liturgie. Das ist das Gleiche als Kyrie Eleison. Haben das Gleiche gesagt. Kyrie Eleison. Manchmal, wenn du in einer Kirche bist, wo das gesagt oder gesungen wird, dann fragst du, ja, nett, warum? Das nächste Mal, wenn du das liest oder hörst, denke an diesen 10 Aussätzigen. Sie haben es verstanden. Durch das Leiden lernen Menschen zu beten. Wenn du deine Arbeitskollegen sagen würdest, heute Abend wird es bei uns in unserer Gemeinde Gebetszeit geben. Ich lade dich ein, ich lade euch alle ein. Oder irgendwo in Stadt Nürnberg, egal wo. Gebetszeit, heute Abend, ich lade euch mit mir ein. Du wärst ausgelacht, oder? Kann man fast garantieren. Du wärst ausgelacht. Was Männer zu Frauen tun, was Frauen zu Männern tun, was Eltern zu Kindern tun, was Kinder zu Eltern tun, was Unternehmer zu Mitarbeitern tun und Kollegen zueinander tun und was Politiker zu allen tun, und alle zu Politiker tun. Menschen verletzen einander. Und gleichzeitig verletzen sie sich selbst, merken es nicht, aber sie tun das. Wenn es möglich wäre, dass sie ihre Seelen in einen Spiegel anblicken könnten, wären sie schockiert, ich spreche mild. Wenn sie nur wussten, wie elend sie sind. Wenn wir nur wüssten, wie elend wir sind. Wegen Sünde, wegen Stolz, wegen Selbstbetrug, wegen falscher Lehre. Wegen Bitterkeit schauen Menschen nicht zu Gott hin. Aber das Leiden lehrt den Menschen zu beten. Ich habe öfters mit Menschen in Situationen gebetet, es sei denn, dass ein Kind sehr krank war oder ein anderes Familienglied sehr krank war oder ein Unfall geschehen ist oder es eine Beerdigung gegeben hat oder was weiß ich. Mit Menschen beten, Menschen, die Jesus überhaupt nicht kennen, die normalerweise mit dem Gebet nicht zu tun haben würden, habe ich öfters gebetet. Und ich sage nicht immer, dass dieses passiert, aber ich sage meistens, dass das passiert, dass sie sich bei mir bedanken. Das Leiden lehrt den Menschen zu beten. 10 Aussätziger. Sie leiden und sie verstehen es. Sie wissen, wie elend sie sind. Und sie wissen, dass sie nur eine Hoffnung haben, und das ist Jesus. Er hat Menschen mit ihren Krankheiten geheilt. Und sie sind sicher, er kann es noch einmal tun bei denen. Und deswegen bitten sie ihm um Hilfe. Jesus, Meister, erbarme dich unser. Und jetzt wollen wir die Antwort von Jesus betrachten in Vers 14. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen: Geht hin und zeigt euch den Priestern. Warum das? Und interessanterweise, er hat kein Wort zu denen gesagt, er hat nicht gebetet. Einmal kam es eine zu ihm, und das ist immer eine Frage unter Gelehrten für das Neue Testament. War das außerhalb der Grenze von dem Gesetz oder immer noch drin, dass er ihn angerührt hat und geheilt hat, als er ihn angerührt hat? Denn das Alte Testament sagt, dass sie sich von anderen so distanzieren sollen. Jesus hat einen Mann mal angerührt und geheilt. Ein Aussätziger. Aber diesmal hat er das nicht getan. Und er hat nicht gebetet, er hat kein Wort gesagt, er hat nur gesagt: Geh hin und zeigt euch zu den Priestern. Und das könnten sie überall tun, wo es auch immer einen Priester gegeben hatte, damals. Da könnten sie zu diesem Priester hingehen und er würde sagen, er ist geheilt, er ist nicht geheilt. Jesus hat das gesagt, weil das Gesetz Mose das gefordert hat. Nur ein Priester vom Stamm Aarons könnte sagen, er ist geheilt. Jesus sagte: Ich bin nicht gekommen, um das Gesetz zu zerstören, sondern zu erfüllen. Und er hat es getan. Und als sie sich umgedreht haben, wurden sie geheilt. Und die nächsten 3 Verse erläutern, worauf Lukas uns hinbringen will, was der Punkt ist in dieser Geschichte. Geschwister, normalerweise, wenn ich predige, du hörst das Thema für meine Predigt früh in diese Predigt. Ich habe es mit Absicht nicht gesagt. Wir kommen dazu. Vers 15 bis 17. Einer aber von ihnen kehrte zurück, als er sah, dass er geheilt war, und verherrlichte Gott mit lauter Stimme, und er fiel aus Angesicht zu seinen Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Kein Jude wie Jesus, sondern ein Samariter. Wenn es jemanden gab, der von den Juden gehasst wurde, da war es die Römer und die Zöllner und die Samariter. Und es gab Gründe dafür, warum es solche Feindschaft zwischen denen gegeben hat. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach: Sind nicht die 10 gereinigt worden? Wo sind die 9? Haben sich sonst keine gefunden, die zurückkehrten, um Gott Ehre zu geben, außer diesem Fremdling? 10 wurden geheilt. Nur eine hat sich bei Jesus bedankt. Er war kein Jude wie Jesus, er war Samariter. Seit den Tagen Elises, 800 vor Christus, 800 Jahre lang und länger, kein Aussätziger wurde geheilt. Und auf einmal 10 Menschen geheilt. 10 Aussätzige. Sie hätten es wissen müssen. Jesus ist der Messias. Jesus ist der Messias. Er soll sein Reich aufbauen. Er hat gesagt, tut Buße, denn das Reich Gottes ist nah. Und sie wurden von dem Reich Gottes angerührt. Aber sie ging einfach weiter, ohne zurückzukommen und sich bei ihm zu bedanken. Er ist der Messias. Das hätte allen klar sein sollen. Herzen von Menschen waren damals hart und sind heute auch hart. Wir schauen Dinge an, die klar Beweis für Gott sind. Klar Beweis für seine Botschaft sind, es ist so gut, was Gott zu sagen hat. Und Menschen haben weder Ohr noch Augen dafür. Friedrich Schiller schrieb, was ist vergesslicher als Dankbarkeit? Geschwister, ich möchte, dass wir nicht nur an die Ungläubigen denken. Ich möchte, dass wir auch an uns denken, wir, die Jesus bereits kennen. Ich möchte, dass wir im Spiegel schauen, damit wir uns erinnern, wie wir vorher waren. Ein Augenblick zu schauen, wie wir vorher waren, bevor wir zum Glauben gekommen sind. Schau mit mir in Epheser Kapitel 2. Epheser Kapitel 2. Epheser Kapitel 2. Epheser Kapitel 2. Auch euch, Vers 1. Auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart, in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht, der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt, das ist der Teufel. Und diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Tod, Kinder des Zorns, von unserer Begierden motiviert. Heute Morgen haben wir ins Spiegel geschaut und wir haben geschaut, dass wir uns gut anziehen, dass wir gut vorbereitet sind für den Gottesdienst, was auch eine gute Sache ist, Geschwister. Das tut die anderen gut, wenn deine Haare gekarmt ist und so weiter. Das tut die anderen gut. Aber wenn wir ins Spiegel schauen, das Wort Gottes ist ein Spiegel. Wenn wir ins Spiegel schauen, wie es vorher war, bevor wir zum Glauben gekommen sind, so waren wir damals. Das ist nicht so schön, oder? Wenn wir in Kapitel 4 schauen, sagt er, Kapitel 4, Vers 17, Kapitel 4, Vers 17, dies nun sage und bezeuge ich im Herrn, dass ihr nicht mehr wandelt, wie auch die Nationen wandeln in Nichtigkeit ihres Sinnes. Sie sind verfinstert am Verstand, fremd dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verstockung ihres Herzens. Und da sie abgestumpft sind, haben sie sich selbst der Ausschweifung hingegeben im Ausüben jeder Unreinheit mit Gier. So waren wir vorher, bevor wir zum Glauben gekommen sind. So waren wir. Und dann schauen wir noch in Titus Kapitel 3. In dem Buch Titus Kapitel 3. Titus Kapitel 3. In Vers 3. Denn einst waren auch wir unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mancherlei Begierden und Lüsten, führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst, einander hassend. Und Paulus hat wirklich versucht, nach dem Gesetz Gottes zu leben, wie es selten Menschen gab damals in der Welt. So beschrieb er sich selbst. In Begierden, in Bosheit, gehasst, einander hassend. Ist nicht so schön, oder? Was wir im Spiegel sehen. Und das waren wir vorher. Ein Mensch, der Jesus nicht kennt, er ist so heute. Das klingt nicht so schön. Aber es ist die Wahrheit. Und es ist gut, wenn wir erlauben, die Bibel, die Wahrheit uns zu sprechen. Christen, vielleicht seitdem du zum Glauben gekommen bist, hat es Dinge gegeben, in deinem Leben, worüber du jetzt nicht mehr so stolz bist? Ich meine, nachdem du zum Glauben gekommen bist, hast Dinge, es war nicht gut, du kannst sie aus dem Leben nicht tilgen. Wisst ihr was? Jesus ist auch für diese Sünden gestorben, auch für das. Für viele von uns, die früh im Leben zum Glauben gekommen sind, ich mit 11 Jahren. Da sind Dinge später passiert und wir sind darüber nachher schockiert. Aha, so tief steckt die Sünde auch in einem, der an Jesus Christus glaubt. Jesus starb auch dafür. Er hat dich so geliebt. Und jetzt die Frage, bist du wie der Samariter zu Füßen Jesu? Oder bist du wie die 9, die weitergegangen sind? Das ist der Punkt von dieser Bibelstelle heute. Was für Dankbarkeit schenkst du Jesus Christus? Und wie oft tust du das? Und ist das deine Einstellung? Wann war das letzte Mal, dass du Jesus Christus für sein Leiden und Tod für dich vielen Dank gesagt hast? Eigentlich gebührt ihm so ein Dank jeden Tag, wie wir am Anfang des Gottesdienstes gehört haben. Meine erste Mutter starb, als ich ungefähr 5 Jahre alt war. 2 Jahre später hat mein Vater wieder geheiratet und ich habe mit einer neuen Mutter, was ein wirklich wunderbares Erlebnis war, mit dieser neuen Mutter kriegte ich neue Oma und Opa. Und das war etwas Schönes. Und mein Opa, der war einer, der auch immer beschäftigt war. Ausgeglichen, aber fast immer ausgeglichen, okay, nicht immer wie Jesus, fast immer ausgeglichen. Und er hat so viel Energie und er war so beschäftigt, er liebte es, Dinge zu bauen und Dinge zu reparieren. Er war kein sehr gelernter Mensch, er war kein sehr gelesener Mensch, er war kein Theologe. Aber jedes Mal habe ich erfahren, als er und Oma zusammen gesessen haben, und wer auch immer bei denen zu der Mahlzeit, wenn er gefragt wurde zu beten, so hat er gebetet. Herr, wir danken dir für deine Liebe und deine Erbarmungen. Und als allererste für Jesus und sein vergossenes Blut für uns am Golgatha. Nicht nur einmal, nicht nur sonntags, sondern jedes Mal, dass er gebetet hat. Auch beim Mittagessen. Jedes Mal. Bevor er zum Glauben gekommen ist, wollte er mit Christentum nichts zu tun haben. Er wollte mit der Gemeinde nichts zu tun haben. Er wollte lieber rauchen und trinken. Und sonntags ging er zu einem See oder Fluss und hat geangelt. Und das war sein Leben und das war eigentlich sein Gott. Aber als er zum Glauben gekommen ist, ist etwas in ihm Wunderbares geschehen und er hat sich so geändert, bevor ich ihn überhaupt gekannt habe, bevor ich geboren wurde. Sonntags danach hat er nicht einmal seine Sachen für Angeln ausgepackt. Sie blieben in seiner Scheune für sonntags. Denn das war sein Gott. Und er war mit dem Gott fertig. Und jedes Mal, als er gebetet hat, habe ich von ihm gehört: Herr, hab Dank für deine Liebe und für deine vielen Erbarmungen. Aber als allererste für Jesus Christus und sein vergossenes Blut für uns auf Golgatha. Er hat es kapiert. Er hat es verstanden. Ich habe durch dieses Gebet so viel Theologie gelernt. Wann war das letzte Mal, dass du, Jesus Christus, für sein Leiden und Tod für dich vielen Dank gesagt hast? Wenn wir dankbar sind, dann werden wir das ihm sagen. Eigentlich werden wir das im Herzen haben. Ich sage nicht, dass du das sagen musst Sonntagmorgens, aber wir werden die Gelegenheit haben, aus Gemeinde. Aber wir sollen das zumindest in unserem Herzen haben, wenn wir zum Gottesdienst kommen. Jeden Sonntag. Psalm 100, Vers 4 sagt, zieht in seine Tore mit Dank und in seine Vorhöfe mit Lobgesang. Wenn wir für unser Heil in Jesus Christus dankbar sind, dann werden wir immer wieder bereit, ihm zu dienen, und zwar gern zu dienen. Und nicht sagen immer wieder, ach, ich muss das und das und du weißt ja, das ist wichtig. Wenn wir wirklich dankbar sind für das, was Jesus für unseren Golgatha getan hat, dann werden wir zu anderen sagen, wie sie sich auch zu Jesus finden können und uns nicht schämen, weil er sein Leben für uns geopfert hat. Wenn wir dankbar sind, dann werden wir für anderen beten, die Jesus noch nicht kennen. Und zwar regelmäßig. Hast du eine Gebetsliste? Wenn du wiedergeborener Christ bist, dann sollst du irgendwo, irgendwie eine Gebetsliste haben für die, die Jesus nicht kennen. Du sollst für sie beten. Das kommt aus Dankbarkeit für das, was Jesus für dich getan hat. Als wir für dieses Mietobjekt gebetet haben, das war ein wunderbares Erlebnis. Wir wussten nicht, was Gott uns schenken würde, aber 4 Monate lang haben wir einmal im Monat ein Gebetstreffen und da war zwischen 20, 25 jedes Mal. Das war eine wunderbare Erfahrung. Geschwister, wir sind jetzt größer, als wir damals waren und wir hatten wieder 4 Gebetstreffen für Menschen, die Jesus nicht kennen. Wisst ihr, wie viele gekommen sind? 8 bis 10. Einmal waren wir besonders froh, dass wir 16 dabei hatten. Eigentlich sind für uns Menschenseelen nicht so geschätzt, wie sie sein sollen. In diesem müssen wir wachsen. Aber zurück zu diesem Punkt. Jesus und was er für mich getan hat und meine Dankbarkeit dafür. Ein unbekannter Prediger aus England schrieb auf Englisch, ich habe es versucht zu übersetzen: Christus war ganz Leiden, damit ich ganz Freude sein darf. Er wurde verworfen, damit ich angenommen werde. Er wurde als Feind zertreten, damit ich als Freund begrüßt werde. Er wurde der schlimmsten Hölle übergeben, damit ich Ruhe im Himmel erlange. Er war nackt, damit ich angekleidet werde. Er wurde verwundet, damit ich geheilt werde. Er ging in die Dunkelheit, damit ich ewiges Licht bekomme. Dieses so tief und gründlich geschrieben stellt nur ein Bruchteil dar von dem, was Jesus Christus für dich und für mich getan hat. Paulus sagte Folgendes in Kolosse Kapitel 2, und ich möchte das mal vorlesen. Man kann das aufschlagen, wenn du möchtest, du brauchst nicht, du kannst einfach zuhören. Ich lese aus Kolosse Kapitel 2, und Verse 6 und 7. Wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und befestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, darin überströmend mit Danksagung. In diesem Glauben an Jesus Christus, darin überströmend mit Danksagung. Das ist, was Paulus erwartet hat. Eigentlich an dem Tag, als die 10 Aussätzige geheilt wurden. Das hat Jesus erwartet. Er hat nicht hart gepredigt, hat nur gefragt, wo sind sie? Und zu dem einen sagte er, geh in Frieden, dein Glauben hat dich geheilt. Sind wir wie die 9 oder wie der eine? Und ich möchte auch sagen, wenn du hier bist und du nicht sagen kannst, ich bin sicher, dass Jesus mich gerettet hat. Ich bin sicher, dass er mich vergeben hat und ewiges Leben gegeben hat, dann möchte ich sagen, du kannst es heute bekommen. Du kannst einfach zu ihm beten und ihm bitten, dass er dich heilt, genau wie der Aussätzige um körperliche Heilung gebeten hat. Du kannst für seelische Heilung, und zwar für die Ewigkeit, nicht immer wieder, sondern für die Ewigkeit dies einmal im Glauben und er rettet dich für immer. Du kannst es haben. Möchten wir empfehlen. Gott möchte genau diese Wahrheit bei uns haben, sehen, erfahren von uns, Dank zu Jesus, und zwar überströmend. Wir wollen, dass diese Wahrheit mehr Platz in unser Leben gewinnt. Ich möchte jetzt eine Gelegenheit geben für so ein paar Minuten, dass wer beten möchte und ein kurzes Dank zu dem Herrn sagen möchte für das, was er für dich getan hat, dass du die Gelegenheit bekommst. Es wird nicht lange sein, es wird kurz sein, aber so möchte ich meine Predigt abschließen, möchte die Gelegenheit geben, dass du sagen kannst, ein Dank zu dem Herrn für das, was er für dich getan hat. Nicht lange, kurz, mehr ist nicht nötig. Wir werden uns im Gebet neigen.